This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Medienwoche, dem wöchentlichen Medienpodcast mit mir, Christian Meyer, und mit?
Mit mir, Stefan Winterbauer. Hi, ich bin ein bisschen abgelenkt, weil gerade eben, und das ist jetzt kein Witz, das ist nicht vorbereitet oder so, es ist nicht skriptet
hier. Bei uns ist eh nichts vorbereitet.
Moment, zumindest am Anfang, kommt eine Mail rein, drive higher quality leads with B2B tools built for you. Aha. Acquisition Campaign. Eine Mail von LinkedIn. LinkedIn. Treibst du dich auf LinkedIn so rum? Ja, ne?
Ich sehe dich da. Ja, ich poste da einiges regelmäßig an Artikel.
Und dann tust du noch immer keine Applaudiere klicken oder so, oder?
Na, eigentlich poste ich da nur so das, was ich veröffentliche und nicht noch so, also nicht in dem Sinne wie danke an diesen oder jenen Menschen oder ich habe wieder was Gutes getan jetzt oder ihr müsst talk. Jetzt irgendwas retten. Oder
die Demokratie, das Klima oder?
Ja, oder überhaupt die Arbeitswelt,
muss wieder New Work.
Gesünder werden.
Wo? Oder irgendwie sowas. Hashtag
nein, das
Wertschätzung. Aber gut, wir schweifen ab.
Höchstens. Wir sind ja nein, hier, also, wir okay, sind das hier kam nicht. Jetzt gerade rein. Meine letzte Mail. Arbeitsmail, SharePoint Online, News, die Sie möglicherweise verpasst haben von meinem Arbeitgeber.
Veränderte der Öffnungszeiten, Axel Springer SE.
Veränderte Öffnungszeiten an Feiertagen im März und April.
Also morgen habt ihr ja Weltfrauentag in Berlin, ne?
In Berlin
nehmen,
ist morgen
wir Weltfrauentag. Wir nehmen am Donnerstag. Und Berlin ist das einzige Bundesland der Welt, was morgen Feiertag hat.
Und jetzt leite ich über zu unserem ersten Thema. Sehr da gut. Morgen Weltfrauentag ist und frei und ich auch keinen Dienst habe, hatte ich mir überlegt, mit meinem Sohn zu meinem Vater zu fahren. Mhm. Und zwar mit dem.
Ich ahne es, der Deutschen Bahn.
Mit der Deutschen
Aber
Bahn.
Aber das klappt natürlich nicht, weil Streik.
Zunächst mal soll der Streik ja 35 Stunden dauern.
Ich komm,
very symbolic.
Entschuldige, ja. Christian, wenn ich das jetzt sage. Ja. Aber das fällt mir jetzt gerade ein. Ich habe noch nie, das muss ich jetzt zugeben, auch wenn es peinlich ist, vielleicht als Medien, in Anführungsstrichen Experte, ich habe noch nie eine Folge Hoss und Hopf gehört. Aber ich stell mir Hoss und Hopf fast genauso vor, wie wir eben gerade geredet haben. Vielleicht können die Hörer mal schreiben, ob das wirklich so ist. Und ich höre jetzt dann mal nach.
Ja, eben, wir können uns da selber von. Ich wollte schon längst die Folge über ARD auch. Und ZDF gehört haben.
Ja, ich auch, aber ich komme nicht dazu, weil ich zu viel Lanz und Brecht nachhören muss. Egal, das ist ein anderes Thema. Du wolltest.
Gut, also morgen mit dem Zug.
Mit dem Zug fahren und es klappt nicht, genau.
Naja, schauen wir mal. Also, erstmal soll der.
Bist du verrückt?
Ja, darf ich kurz ausreden?
Ja, natürlich.
Also, um 2 Uhr heute Morgen am Donnerstag hat der Streik begonnen. 35 symbolische Stunden soll er dauern. Das wäre also bis Freitag 13 Uhr, wenn ich das richtig gerechnet habe.
Ja.
Aber mitnichten, wenn man dann schaut, Verbindungen. Ich fahre gen Westen, also Richtung Köln von Berlin. Zug fällt aus. Einer war dabei, der nicht ausfällt. Und da habe ich jetzt 2 Plätze reserviert. Schauen wir mal, ob er fährt. So, aber das bringt uns zu unserem.
Also du willst tatsächlich morgen mit der Deutschen Bahn fahren?
Ja, morgen um 5 ungefähr am Nachmittag.
Dann okay, so, ja gut.
Dann ja gut, wenn er nicht fährt, dann fährt er nicht.
Ja. Kannst du nächste Woche mal erzählen, wie das gelaufen ist.
Ja, also, das erzähle ich gerne. Aber entweder dieser Zug kommt und der fährt dann auch, dann wird er ja nicht irgendwie abbiegen irgendwo Hannover, sondern oder er kommt halt nicht, dann fährt man wieder nach Hause.
Ich kann mir da noch so ein paar andere Sachen vorstellen.
Naja,
aber ja, das wirst du dann nicht.
Aber
Woche
die Deutsche
erzählen.
Bahn ist unser erstes Thema, genau. Denn dieser ganze Frust über das Unternehmen Deutsche Bahn, das man ja als gelegentlicher oder häufiger Nutzer hat jetzt mal das ZDF aufgegriffen und die haben eine Serie, die heißt Die Insider. Mhm. Ja. Und da haben sie schon öfter sich mit diversen Unternehmen, bekannten Markenunternehmen in Deutschland befasst, glaube ich, mit Lidl, mit McDonald's.
Rossmann, AIDA.
Die Reisen, die Kreuzfahrten. Mhm. Und jetzt halt eben auch mit der Deutschen Bahn. Mhm. Und das hieß, glaube ich, die Tricks im Hintergrund oder so ähnlich war der
Untertitel.
War der Untertitel.
Deutsche Bahn, Doppelpunkt, die Insider. Ja gut, den Untertitel habe ich jetzt hier gerade nicht. Ja, aber du wirst sicherlich recht
haben. Also, die Tricks im Hintergrund. Tricks hinter den Kulissen. Tricks hinter den Kulissen. So. Und da ging es...
Oder, wie die Deutsche Bahn selbst sagt, die Deutsche Bahn nennt die Doku nämlich, finde ich lustigerweise, die Insiderbahn. Also die haben das ein bisschen durcheinander, aber auch schön, die Insiderbahn.
Genau, das Ziel dieser Senderei ist halt, Leute aufzutun, die mal da gearbeitet haben, bei dem jeweiligen Unternehmen, und die werden dann... Und
denen dann sehr schlecht aussehen, falsche Bärte anzukleben.
Aber so richtig mit Masken.
Das ist das Konzept der Sendung.
Genau, die sehen dann irgendwie vollkommen künstlich aus und die Stimmen werden verfremdet und die packen dann aus, wie man so schön sagt. Ja,
ne? Wenn ich das noch, weil ich bin gerade gut drauf, dann sage ich noch so eine Anekdote. Als ich das erste Mal gesehen habe, war es, glaube ich, Lidl, und mir war das Konzept der Sendung nicht ganz klar. Ich habe da zufällig reingeschaltet und ich habe die ganze Zeit gesagt, was ist denn das für eine Person? So sieht doch keiner aus. Der hat doch eine Perücke auf. Was soll das? Ich habe das erst später dann gelesen und kapiert, dass die da die Leute so verfremdet haben. Mit falschen Bärten, Perücken und so Latex-Gummi-Nasen.
Ja, und du hast es auch geschaut. Ich hatte es zwischenzeitlich, dazu kommen wir gleich, konnte man diese, wenn man es jetzt nicht im analogen Fernsehen geschaut hat, konnte man diese Folge der Insider nicht mehr in der Mediathek anschauen. Ich wollte es mir nämlich am Mittwochabend anschauen und huch, es war gar nicht mehr da. Da habe ich gedacht, was ist denn da los? Jetzt ist es wieder Donnerstagabend wieder verfügbar in der Mediathek. Das hat damit zu tun, dass die Bahn sich über das, was dann da ausgepackt wurde von den ehemaligen Insidern, dass die das kritisiert hat und hat gesagt, das stimmt ja jetzt so nicht. Also jetzt können wir vielleicht mal kurz erzählen, was waren denn da so die Vorwürfe und was sagt die Bahn dazu?
Also einmal hat die Bahn sich beklagt, dass sie keine ausreichende Zeit hatte, auf diese, wie sie selbst schreibt, so aufwendig produzierte Sendung einzugehen, weil die Bahn hat laut eigenen Aussagen nur 2 Wochen vor Ausstrahlungstermin Fragen zur schriftlichen Beantwortung zugeschickt bekommen. Und da sei ja klar, die Drehs sind gelaufen, die Story steht. Also so schreibt die Bahn.
Stimmt, ja.
Ja,
ist gut, ja, kann ist ich ja eine Fernsehdokumentation. Ja, das ist ja nicht ein Zeitungsartikel, wo man ja meistens nur 24 Stunden Zeit hat.
Aber zwei Wochen. Da könnte man schon noch eine Stellungnahme reinschneiden.
Das haben sie ja gemacht.
Ja, also gut, die haben schriftlich Kommentare eingeblendet. Ne? Mhm. Und dann gehen so ein bisschen die Aussagen der Bahn und vom ZDF auseinander. Die Bahn sagt, man habe da keine Gelegenheit bekommen, noch Interviews in der Sendung unterzubringen. Das ZDF hat erwidert auf eine Bildanfrage, was, glaube ich, dass da sehr wohl Gelegenheit bestanden hätte, noch ein Interview zu machen, aber sei von der Bahn irgendwie kein Interesse da gewesen. Und dann übt die Bahn aber auch noch so Kritik an diversen Faktenbehauptungen oder generell Behauptungen dieser Insider. Das ist ein ganzer Stall an Vorwürfen gegen die Bahn, wo die Bahn jetzt in ihrer langen Stellungnahme sagt, das stimmt gar nicht so. Also zum Beispiel.
Ja, können wir vielleicht mal sagen, nur mal so um Eindruck zu gewinnen.
Ja, zum Beispiel Vorwurf aus der Doku. Überfüllte Züge sind Teil des Plans der Bahn. Die Bundespolizei muss immer wieder Züge räumen. Und dann sagt die Bahn, wir verzichten bewusst auf eine Reservierungspflicht, damit unsere Fahrgäste flexibel reisen können. Das begrüßen auch die Fahrgastverbände. Natürlich kann es passieren, dass mehr Fahrgäste einsteigen, als Sitzplätze vorhanden sind. Bla bla, 2023 gab es aber im Fernverkehr nur bei 0,2% der Züge eine Teilräumung. Okay.
Ja, aber da muss man kurz sagen. Sie sagen, die Bundespolizei muss immer wieder Züge räumen.
Immer
Sie
wieder?
Sie sagen, 0,2% der Züge eine Teilräumung und auch nur in den wenigsten dieser Fälle musste dir überhaupt die Polizei hinzugezogen genau. werden.
Genau, das ist dann ja schon
übertrieben.
Übertrieben. Und überhaupt auch die Kritik an sich fand ich schon ein bisschen schräg, weil das wird ja eigentlich gutiert, dass die Bahn keine Reservierungspflicht hat. In der Doku wurde das so ein bisschen als Best Practice hingestellt, dass im Ausland, in Frankreich oder in anderen Ländern, England glaube ich auch noch, du praktisch mit dem Kauf deines Tickets automatisch auch einen Sitzplatz hast. Aber das würde ja dann Zugbindung automatisch beinhalten. Ja. Und wir erinnern uns, die Älteren erinnern sich noch an die unselige Bahnreform unter Hartmut Medorn, als die Bahn mal versucht hat, diese Zugbindung flächendeckend auszurollen, dass es damals auch einen riesen Buhai gab, auch von Fahrgastverbänden. Da hat die Bahn schon recht, dass das dann nicht mehr unsere Bahn ist, sondern man will diese Flexibilität. Einfach Ticket kaufen, in den nächsten Zug springen, tack, abfahren. Und das geht natürlich nur, und da hat die Bahn natürlich, da hat sie recht, keine Kontrolle, wenn so und so viele Leute einfach zu viele Leute Tickets kaufen, kann es passieren, dass der Zug dann überfüllt ist. Man kann nur eins haben. Also Flexibilität.
Das hat Vor- und Nachteile.
Genau, ne? Oder die Gefahr, dass du auf dem Gang sitzt. Oder
also im Urlaub zum Beispiel. Ne? In anderen Ländern, du hast es eben gesagt, in Spanien ist das auch so. Da kaufst du das Ticket, dann bist du da dran gebunden. Du weißt aber, du hast einen Sitzplatz und es läuft alles safe. Du wirst vielleicht sogar noch kontrolliert oder musst das Gepäck dadurch ein bisschen so wie beim Fliegen. Ja? Aber in Deutschland, wo das Schienennetz ja relativ dicht ist, ist es flexibler. Und im Alltag bin ich da eigentlich ganz dankbar, dass wenn ich so eine Flex-Fahrkarte habe.
Die schweineteuer.
Wo ich.
Aber das wird ein anderes
Thema. Naja, ja, schon. Ja. Ist teurer natürlich als die mit Zugbindung, aber wenn es zum Beispiel ein Arbeitstermin ist, kannst du es nicht ganz so genau planen. Ja, dann kannst du jeden Zug benutzen. Ja. Ne? Und es gibt natürlich auch Fälle, wenn es sehr voll ist, wo du dann diesen Zug nicht mehr buchen kannst. Das gibt es auch.
Ja, ne? Das gibt es auch. Und dann auch noch so Sachen. Nein, gut, das hat die Bahn jetzt nicht moniert. Ich bleibe mal jetzt hier bei den Behauptungen, die Bahn richtig gestellt hat. Zum Beispiel, was ich besonders gut fand, Vorwurf.
Jetzt weiß ich schon.
Ja, was? Stichwort?
Jetzt weiß ich schon, was kommt.
Kaffeemaschinen.
Ja.
2024 lag die Verfügbarkeit der Kaffeemaschinen bisher, Entschuldigung, Behauptung erst. Ich habe schon mit der Richtigstellung angefangen. Behauptung vom ZDF. Die Insider. Die Kaffeemaschinen im Bordbistro, Zitat, funktionieren in den meisten Fällen nicht, weil zum Beispiel die Bordgastronomen vergessen haben, die Milch auszuschütten oder die Entkalkungstabletten sind nicht da. Man kennt es auch von daheim. Die Bahn stellt richtig. 2024 lag die Verfügbarkeit der Kaffeemaschinen bisher bei 94%. Da sind sie mal wieder, da sind sie froh, ne? Nebenbei bemerkt, der Vorwurf eines ehemaligen Mitarbeiters an seine Kolleginnen und Kollegen von früher ist ein grobes Foul. Ja, und dann haben sie in der Doku, das fand ich ganz witzig, auch noch so ausgepackt, die Insider, dass wenn die Kaffeemaschine dann nicht funktioniert, dass die Bordgastronomen dann sich des Tricks bedienen, einfach so Drück-Kaffee-Tanks, so diese Riesenflaschen, die man noch so von Betriebsfeiern kennt, reinstellen und da dann einfach draufdrücken. Und deswegen Profi-Tipp des Bahn-Insiders im Bordbistro nach dem Cappuccino fragen. Und wenn der nicht verfügbar ist, ist Vorsicht angebracht. Ja. Und dann gibt es noch eine Reihe weiterer Vorwürfe.
Kopfkissen werden nicht richtig gereinigt. Die Kopfkissen
würden immer wieder gerne übersehen und da sind dann irgendwie Bazillen dran. Die Leute denken, dass sie täglich gewechselt werden. Sie werden aber fast nie gewechselt, sagen die Insider mit ihren Gummimasken. Die Bahn sagt, die Bezüge der Kopfkissen werden nicht, Anführungsstrichen, übersehen, sondern alle 6 Wochen grundgereinigt und gegen frisch gewaschene Bezüge ausgetauscht. Wenn sie verschmutzt sind, werden sie sofort gewechselt. Ja, gut, weiß ich jetzt auch nicht. Also, anekdotische Evidenz. Ich würde jetzt auch, also jeden Kopfkissenbezug im ICE, so richtig reinkuscheln, wollte ich mich da auch nicht immer. So rein aus Ansichtsgründen, oder? Aber man weiß es nicht. Vielleicht
also war er kurz vorher frisch gewaschen. Es gibt auch noch ein paar härtere, irgendwie schwerwiegendere Vorwürfe. Da wie zum Beispiel wurde gesagt, dass die Deutsche Bahn AG für etwa 2,4% aller Treibhausemissionen von Deutschland verantwortlich ist. Ja, tatsächlich ist es aber wohl so, dass wenn man alle Emissionen, die Unternehmen der Deutschen Bahn in die Weltluft hinauspusten, ja, also DB Schenker in Amerika beispielsweise, dann kommt man auf 2,4, wenn man und diese ganze Summe der CO2-Emissionen nimmt und das dann auf Deutschland überträgt, dann wären das 2,4% aller Treibhausemissionen von Deutschland. Aber genau, die werden ja woanders auch rausgeblasen und tatsächlich handelt es sich nur um 0,6%. Ja, ja, und das dann heißt es, im Nahverkehr würden vor allem Diesel-Loks eingesetzt und da sagt die Bahn, nee, vorwiegend elektrisch. Genau. So. Diese
Punkte, vor allem diese beiden Punkte, hat das ZDF jetzt auch eingeräumt, dass da Fehler passiert sind, hat da eine Stellungnahme auf irgendeiner Online-Seite veröffentlicht. Also wenn man die Doku jetzt in der Mediathek sich anguckt, zumindest so am Anfang, kommt da kein Hinweis, dass da was korrigiert wurde.
Ich habe da zumindest nichts gesehen.
Also vielleicht habe ich es übersehen, glaube ich aber eigentlich fast nicht, weil schon aufmerksam hingeguckt da am Anfang. Ja, also das haben sie wohl korrigiert, ne? Den ganzen anderen Klimbim, den wir eben gesagt haben, mit den Kopfkissen.
Kaffeemaschinen.
Und den Kaffeemaschinen.
Keine Korrektur.
Alles noch schön drin, ja. Also da bleiben die Insider knallhart
bei ihrer Ansage. Also man merkt ja jetzt wahrscheinlich an dem, so wie wir reden, also so ein bisschen die Ambivalenz. Also ich bin oft mit der Bahn gefahren, bis zu einem gewissen, ich weiß nicht, in welchem Jahr es dann kippte, aber ich war lange, lange, viele Jahre, war ich auch mal Pendler, sehr zufrieden mit der Deutschen Bahn. Aber wie wir ja alle wissen, seit einiger Zeit hakt es ganz fürchterlich und es kommt wirklich fast nichts pünktlich. Ja, die Pünktlichkeit wurde auch so am Rande erwähnt.
Ja, das ist ja so ein Dauerbrenner auch.
Ne, so das kann man halt sagen. Und ich habe schon oft genug geflucht. Ich habe, glaube ich, nie, außer nur als mein Vater mal 2 Stunden lang stehen musste im Zug nach Berlin, habe ich mal was getwittert. Ja? Mhm. Damals hieß es noch twittern. Aber ich habe mich immer zurückgehalten, weil ich das immer auch so albern finde, wenn man auch als Journalist oder überhaupt sagt, wieder die Deutsche Bahn, ja, das so. Aber es gibt ja genügend Gründe zu sagen, das läuft einfach, das Schienennetz ist marode, ja.
Ja, wurde auch angesprochen in der Doku. Bissing
muss jetzt ja die Reform vorantreiben. Also es gibt genügend Gründe, sich mit der Bahn kritisch auseinanderzusetzen. Diese Dokumentation, ich kannte die anderen Folgen nicht, also habe bislang auch keine andere gesehen, ich fand das überzogen in der Art und Weise, wie das gemacht wurde. Es wurde ja zum Beispiel auch gesagt, die wollen, dass man seine Bahncard, dass man vergisst, seine Bahncard zu kündigen. Ja, sorry, das ist so wie überall. Ich habe auch schon mal mein Geolino-Abo für die Kinder vergessen zu kündigen und das war kein fieser Trick von Gruner und Jahr gewesen. Ja,
ja,
also das muss man Sache schon machen. Dafür ist man erwachsen.
Genau, dafür gibt es die Probebahncard dann halt auch viel billiger und wenn man es vergisst zu kündigen, hat man Pech gehabt. Ne? Das wurde da auch so ein bisschen, also deswegen, genau wie du sagst, so als fiese Marketingmasche da.
Ja, und deswegen finde ich so nicht gereinigte Kopfkissen und Kaffeemaschinen eigentlich so ein bisschen, wie soll ich sagen, bei so einem Format, so einer guten Sendezeit und so aufwendig
angepinselt. Oder dann auch noch die Wahnsinnsenthüllung, dass im Bordrestaurant nicht frisch gekocht wird. Huiuiui.
Ja, wer hätte das gedacht? Insofern war diese Stellungnahme der Bahn, die war ja überschrieben mit oberflächlich, irreführend und unfair. Konnte man das richtig spüren, wie da hinter den Kulissen es geknirscht hat und gesagt hat, jetzt reicht's.
Ich zugeben muss, ich finde die Zuschreibung oberflächlich, irreführend und unfair jetzt gar nicht mal so verkehrt.
Ja, die haben ja auch interessanterweise in ihrer Stellungnahme geschrieben, dass es zuletzt drei größere Bahndokus gegeben habe. RTL durchleuchtet mit Peter Klöppel, ein Heute-Show-Spezial im ZDF, das habe ich glaube ich sogar mal gesehen ausschnittsweise, und einen ARD-Thementag besser Bahnfahren mit Sven Plöger, das ist der Wettermann. Und jedes Mal, schreibt die Bahn, hat sich die Redaktion der jeweiligen Sendung also frühzeitig mit uns zusammengesetzt, war an Hintergründen interessiert und hatte ein ehrliches Interesse an unseren Positionen.
Ja.
Und das soll wohl heißen, In dem Fall war das nicht so gegeben.
Auch das Stück aus der bekannten Doku-Schmiede-Heute-Show.
Genau. Aber, ja, so, also von daher finde ich das schon sehr interessant, deswegen widmen wir uns jetzt diesem Thema auch so ausführlich, weil ganzen, ja die Bahn immer wieder ein Thema ist.
Im ganzen Spaß beiseite, du sagst es ja schon auch, dass das ja übergeigt ist und ich finde, das ist jetzt nicht nur hier so, sondern das ist so ein Grund, also wenn man mal zurücktritt und sich so dieses ganze Genre dieser Investigativ-Dokus und wo auch, das ist ja auch schon ein eigenes Genre oder Subgenre im Fernsehen, so diese Marken-Dokus, wo so hinter die Kulissen von irgendwelchen Marken geguckt wird, damit aufgedeckt, was die eigentlich da Schlimmes machen. Ich finde, es ist häufig ein bisschen sensationsheischend aufgebauscht. Also man spürt da richtig so ein bisschen das Bestreben, dass man hier was enthüllen will, ja, dass man so ein bisschen legitimieren will vielleicht auch, dass man für ein öffentlich-rechtliches Format arbeitet, wobei das nicht nur bei öffentlich-rechtlichen Formaten vorkommen kann, das kann auch vielleicht beim Spiegel, bei der Süddeutschen vorkommen. Also das sind Medien und journalistische Formate, die davon leben, dass es Skandale gibt, dass es irgendwas zu enthüllen gibt, dass es Fehlverhalten gibt. Und es gibt natürlich auch wahnsinnig viel Fehlverhalten und Skandale und Misswirtschaft auf der Welt und bei Unternehmen. Aber es gibt so viele Formate, dass ich manchmal den Eindruck habe, das wird ein bisschen dünn hier und da mit echten Enthüllungen und dann übergeigt man das so ein bisschen. Ja? Weil man halt auch unter einem gewissen Druck steht bei diesen Formaten, in der Regelmäßigkeit einfach auch Skandale aufzudecken.
Ja. Ja, und dann werden halt manchmal auch Kleinigkeiten zu irgendwelchen Super-Insider.
Dieses Wort Insider ist ja auch schon fast ein bisschen inflationär. Ne? Alles ist Insider. Business-Insider, Medien-Insider, Bahn-Insider. Was gibt es noch? Das sind diese Insider-Medien.
Also eins ist natürlich klar, also die Bahn war ja jetzt nicht Nummer 1 auf der Liste, sondern jetzt irgendwie Nummer 5 oder Nummer 6. Mhm. Aber den Machern kommt natürlich zu Pass, dass die Bahn der Prügelknabe der Nation ist. Mhm. Und in dieser Situation auch gut zeitlich gesetzt natürlich, ja, in so einer Woche, wo mal wieder gestreikt wird und der GDL-Chef Klaus Weselski sich mal wieder stundenlang vor alle möglichen Kameras stellt, um zu erklären, wie fies die Deutsche Bahn und wie unfähig das Management der Deutschen Bahn ist, passt das ganz gut irgendwie ins Bild. Ne? So, und bedient natürlich Vorurteile oder so und manches stimmt natürlich auch, aber ich finde, gerade bei so einer Doku müssten die Rechnungen wirklich stimmen. Und da hat das ZDF meiner Meinung nach, die haben ja nicht den Film gemacht, das hat eine Produktionsfirma gemacht, die müssen das aber auch abnehmen, so ein bisschen unsauber gearbeitet oder hat es in Kauf genommen, dass da die Insider Sachen erzählen, die sich so dann eben in dieser Schärfe gar nicht bewahrheiten. Ne?
Genau. Und die Korrektur wird dann wieder irgendwie im Internet ein bisschen, ich sag mal, versteckt.
Mhm. Und vielleicht haben sie es noch, ich muss noch mal den Abspann anschauen.
Ja, vielleicht beim Abspann, vielleicht kam es hinten dran noch. Aber eigentlich müsste es ja vorne dran kommen, ne? Das als Hinweis. Ja, bis zum Abspann hatte ich es auch nicht gesehen.
Was hältst du denn von der Kommunikation? Also erstmal muss ich, glaube ich, sagen, die Kommunikation der Bahn in dem Fall kann ich gut nachvollziehen. Und dass das ZDF jetzt so reagiert hat und auch fast einen Tag lang diese Doku offline genommen hat, zeigt ja auch, dass die da reagieren mussten. Mhm. Also so gesehen, für die ist das immer ein bisschen schwierig in der Kommunikation, weil sie sagen ja auch selber, dann die Bahn könnte besser arbeiten. Ja, wir wissen, dass unsere Performance nicht so ist, wie die Fahrgäste es verdient haben, sagen sie selbst.
Das sagen sie ja sogar in ihren Werbespots mittlerweile. Da heißt es ja, und wenn mal eine Verbindung nicht klappt, kommt bestimmt noch wieder ein anderer Zug.
Genau. Mit fundierter Kritik können wir umgehen, mit offenem Visier. Das wäre beim ZDF jetzt nicht der Fall gewesen und das haben unsere Beschäftigten nicht verdient. Mhm. So, und jetzt, das ist die eine Front, ne, so die unzufriedenen Fahrgäste. Und auf der anderen Seite Klaus Weselski, die Nemesis des Bahnmanagements, der ja diese Woche auch mal wieder wie gesagt, habe ich schon gesagt, sich vor die Kameras gestellt hat und einen Streik angekündigt hat. Was hältst du denn von dem seiner kommunikativen Performance?
Ach Gott, da war ja die Sache mit dem, wie hat er es genannt, Denkfehler. Mhm. Da waren ja diese zwei schlichtenden Moderatoren, weil Weselski lehnt ja irgendwie ein Schlichtungsverfahren ab. Dann haben sie zwei Leute.
Thomas de Maizière und Daniel Günther.
Ja, ne? Genau. Mhm. Ich glaube, es hieß schlichtende Moderatoren oder so ähnlich. So eine Art Pseudo-Schlichtern berufen, die dann einen Vorschlag mit ausgearbeitet haben. Und dann hat Weselski ja vor einer Pressekonferenz diesen Vorschlag falsch und irreführend wiedergegeben. Nämlich die Bahn hat ja wohl irgendein Angebot vorgelegt, dass sie stufenweise bis zum Jahr so und so viel auf 36 Stunden Woche
2028
runtergehen würden. Und Weselski forderte die 35 Stunden Woche und hat es aber dann so dargestellt, als ob die nur auf 37 Stunden runtergehen würden. So war es, glaube ich. Gell?
Ja.
Und das wurde dann bemerkt, ja, wer denkt es? Und auch transparent so berichtet, sogar die Tagesschau hat dann ganz klar gesagt, hat diesen Ausschnitt gezeigt, wo Weselski das sagt und die Bahn anprangert und dann kam die Stimme aus dem Off. Hier verbreitet Klaus Weselski eine falsche Information oder so ähnlich oder das stimmt nicht, was er hier sagt. Also das habe ich selten gehört, dass bei der Tagesschau so klar gesagt wurde, dass irgendetwas, was irgend so einer jetzt sagt, nicht stimmt.
Faktencheck.
Ja, und dann haben sie halt eingeblendet, wie es wirklich ist und so. Und dann mittlerweile hat er dann aber auch seinen Fehler eingestanden und dann hat man so ein leicht so süffisant lächelnden Weselski irgendwie gesehen, der gesagt hat, ja, ein Fehler, im Ossi-Dialekt, den ich jetzt nicht nachmache, wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann gestehe ich den auch ein, das war jetzt ein Denkfehler, ja, so nach dem Motto, schwamm drüber. Und ich meine, Verkehrsminister Wissing hat es ja, also sich ja auch jetzt schon zu Wort gemeldet und gesagt, naja, also ein bisschen Professionalität, er kann nicht nachvollziehen, warum Herr Weselski hier irgendwas falsch verstanden haben soll. Das Angebot der Bahn sei ja doch recht klar gewesen. Und das kann man sich tatsächlich auch kaum vorstellen.
Einen Denkfehler kann ich mir nicht vorstellen, vor allem, weil er ja sehr frei redet 20 Minuten am Stück und alle möglichen Vorwürfe rausschleudert.
Der ist ja auch irgendwas. Sowas von im Thema drin. Ja. Also sehr schwer vorstellbar. Also man kann vermuten.
Er hat gesagt, sie haben lediglich eine Stunde Absenkung angeboten, mehr nicht. Ja. Sie haben so und so, mehr nicht. Und das, also wenn du quasi im Grunde, es wirkt ja so, als wenn er im Alleingang entscheidet, ob jetzt weiter gestreikt wird oder nicht.
Ja gut, kann
er
ja
zumindest wirkt es so.
Er hat ja so eine Art carte blanche von den Mitgliedern.
Na, dann sollte man doch in der Lage sein, und es ist ja eine Stunde, ist ja jetzt keine Kleinigkeit. Ja? Nee. Und außerdem, sie wollen 35 und sie würden bis 2028 36 bei vollem Lohnausgleich bekommen. Ja. Da frage ich mich schon, wenn er selber sagt, ich meine, das ist jetzt meine Meinung, ist keine Medienkritik, ne? Aber die Bahn, das Bahnmanagement wäre nicht zu einem Kompromiss fähig, dann weiß ich nicht genau, was die Bedeutung des Wortes Kompromiss eigentlich ist, wenn die 35 wollen und sie kriegen 36.
Also wenn man sagt, so aus Kommunikationssicht war das, fand ich, maximal ungeschickt und irreführend und die Interpretation, dass er einfach weiter streiken will, ja, die drängt sich schon so ein bisschen auf.
Ja, aber wir sehen auch an dieser ZDF-Doku auch nochmal, die Bahn ist so ein bisschen natürlich auch der Lieblingsobjekt von Journalisten.
Ja.
Auch, also die Bahnglossen, die
halt
im Laufe
Stoff.
Der letzten 50 Jahre geschrieben wurden, mit denen kannst du wahrscheinlich einen Papierstapel bis zum Mond.
Aber sag nochmal, was hältst du denn von dieser Masche, diese Insider mit so Pappnasen und Perücken zu verkleiden?
Achso, ich dachte, damit wären wir schon durch.
Das beschäftigt mich nachhaltig. Ist das eine gute Idee?
Naja, die Alternative ist ja, das kennen wir ja, du packst so Leute hinter so eine Wand mit so einem Schattenriss und dann hast du so eine Stimme, die so verzerrt ist, ja, wo du dann denkst immer, ja, wie hieß dieser diese Stimme, die beim Zahnarzt aus dem
Chopper, aus dem Klo. Daran kann sich niemand mehr, obwohl unsere Hörer sind wahrscheinlich
doch so
erfahren genug, dass sie vielleicht sogar noch an den Chopper erinnern.
Ja, okay. Nein, also verfremdete Stimmen oder so Mickey Mouse oder so Helium-Stimmen oder so.
Ja.
Meine Meinung. Also es hat ein bisschen was, es sieht ein bisschen wie eine Comedy-Sendung aus.
Meine Meinung.
So Spitting Images, ne?
Ja, meine Meinung. Alles ist besser als das. Alles.
Bitte Milchglasscheiben, Mickey Maus Stimmen, aber nicht die Pappnasen mit den Perücken. Okay. Gut.
Gut. Also nächste Woche erzähle ich dann,
ja, genau,
dann erzählst du, wie es war, auch
falls du zurück bist, Hitler, bei der nächsten Woche.
This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
So, jetzt. Ach nee, wir bohren noch gar kein so dickes Brett. Wir machen ja erst noch den Krawall. Es geht um Julian Reichelt mal wieder, den charismatischen Ex-Bild-Chefredakteur, wie sein Finanzier Frank Gotthard sagt.
Das hat der gesagt, das ist ein Zitat.
Ja, ja, Frank Gotthard, der Milliardär, der, wie jeder weiß, laut Julian Reichelt, das Medienunternehmen, wo er jetzt tätig ist, finanziert. Das Medium heißt ja News, also N-I-U-S geschrieben, News ausgesprochen. Da ist Reichelt einer von vielen, aber irgendwie doch der Tonangebende, so hat man den Eindruck, Protagonist. Und er hat sein eigenes YouTube-Format, was er auch schon vorher hatte, vor Gründung dieses dieser Medienplattform. Das heißt Achtung Reichelt. Und da interviewt er manchmal Leute und manchmal kommentiert er auch nur so das Geschehen, häufig gegen die Regierung, meistens gegen die Grünen, häufig sehr emotional, ja. Und er hat sich schon so eingeschossen auf bestimmte Zielgruppe, ich sag mal Ricarda Lang und Co., die Grünen Co-Vorsitzende oder andere, auch Olaf Scholz, aber vor allem die Grünen bekommen da ihr Fett weg bei Achtung Reichelt. Und umgekehrt ist Reichelt selbst auch natürlich ein Feindbild für viele Leute. Ich glaube, man kann schon sagen, viele hassen ihn oder finden ihn zumindest ganz schrecklich und sagen, er verbreitet Hass und Hetze und ist ganz, ganz schlimm, was der da macht. Frank Gotthard, der Finanzier, der ihn und seine Kollegen finanziert, der sagt, nee, das ist einfach konservativ. Das ist einfach ein Gegenstück zu den zu links gewordenen anderen Medien, so eine Counterbalance auf konservativer Seite und gehört mit in den Diskurs einer demokratischen Gesellschaft. Ja, und da streiten sich so ein bisschen die Geister. Und jetzt diese Woche, war ganz interessant, hatte Reichelt zu Gast Florian Schröder, den Kabarettisten, der sonst, ich glaube, bei der ARD, oder? Unterwegs ist, nicht beim ZDF. Mhm. Ja.
Nein, ARD.
ARD, ja. Genau. Und jetzt kann man sich, ich weiß gar nicht, kann man sich Leute vorstellen, die gegensätzlicher sind wie Florian Schröder und Julian Reichelt? Zumindest sind die extrem gegensätzlich. Schröder ist, glaube ich, kann man sagen, ohne ihm zu nahe zu treten, eher linksliberal geprägt, hat sich auch schon in seiner Sendung oder Sendungen lustig gemacht, massiv über Julian Reichelt, vertritt so ein Kabarett, ja, was Leute wie Reichelt so als regierungsnah, vielleicht woke bezeichnen würden. Und die haben sich jetzt getroffen in dieser Sendung. Und wie es so seine Art ist, vielleicht auch alte Bildschule oder etwas drüber hinaus, Julian Reichelt hat das dann in Fett, Großbuchstaben, Alarm, Ausrufezeichen, Schröder versus Reichelt, der größte Streit des Jahres, Achtung Reichelt, vom 4.3. auf Sendung gegeben, fast anderthalb Stunden. Offizieller Anlass war das Buch von Florian Schröder, Unter Wahnsinnigen heißt das.
wo er unter anderem Leute wie den identitären Martin Sellner getroffen und befragt hat. Und das war so der Anlass für die Sendung. Aber Reichel hat selber auch gleich zu Beginn gesagt, dass er es ganz toll finde, dass Florian Schröder kommt, weil normalerweise gibt es ja diese Lagerbildung, die Linken reden nicht mit den Rechten und umgekehrt und jeder ist in seiner Bubble. Und er hat diesen Ausdruck "we agree to disagree" so vorangestellt, dass er das ganz toll findet, dass man sich trotzdem unterhält und diskutiert, obwohl man offensichtlich anderer Meinung ist und es auch gar nicht erwünscht ist oder Ziel ist, zu einer gemeinsamen Schlussfolgerung zu kommen, also zu einer gemeinsamen Meinung zu kommen, weil eh klar ist, dass man anderer Meinung ist. Ja. Du hast es auch gesehen.
Das ist natürlich, und das setzt sich natürlich ein bisschen von dieser anderen Schule, sage ich mal, ab, die da sagt, dem Reichel darf man gar keine Interviews geben. Stefan Niggemeier über Übermedien weiter war das ja Thema.
Dass Politiker teilweise auch,
wir hatten es auch.
Nicht nur bei Reichel, sondern der ehemalige wahre Politikchef bei der Bild, Ralf Schuler, oder Innenpolitikchef, auf jeden Fall Führungskraft im Politikressort bei der Bild, Ralf Schuler, der jetzt auch bei News ist, der hatte auch so ein Interview-Talk-Format, wo er teilweise auch namhafte Politiker schon begrüßt hat. Ja.
Ja, also das ist sozusagen die andere Seite, die da sagt, gebt denen keine Interviews, weil damit das ganze Format, diese ganze Medienmarke hoffähig, salonfähig eigentlich gemacht wird. Ne? Mhm. Ich fand das jetzt erstmal grundsätzlich gut, interessant, das zu schauen. Zu sagen, we agree to disagree, ist natürlich auch ein bisschen, ist abgenudelt. Ja, das ist ja jetzt kein besonders origineller Spruch. Aber für vielleicht ist es auch für Schröder natürlich selbst gut. Der hat sich ja auch schon mal
ich glaube nicht.
Gut, das hat Reichelt dann gesagt, wahrscheinlich kriegt er dafür viel Prügel in seiner linken Bubble, wobei Schröder selber sagt, er ist gar kein Linker. Das glaube ich stimmt auch, der hat immer mal wieder Meinungen, die ganz klar zuzuordnen sind und dann auch wieder welche, die gar nicht so eindeutig irgendwie politisch zu verorten sind.
Dafür und das ist ja so, sein Oeuvre wahrscheinlich auch nicht gut genug. Ja,
ich höre den manchmal auf Radio 1 hier in Berlin, da hat er auch so eine kleine Kolumne. Das ist halt mal so, mal so. Er ist zumindest ein bisschen überraschender als manche anderen, die eher festgelegt sind auf so eine, die man eher zuordnen kann, will ich mal sagen. Und darum ging es ja eigentlich in diesem Gespräch auch, zumindest bei Schröder, dass er es richtig findet, wenn man überhaupt nicht so zugeordnet werden kann, sondern dass man sich auseinandersetzt und es nicht so sozusagen dogmatisch sagt, das muss jetzt so oder so oder so, und dass er dafür steht, da halt Meinungen zu vertreten, die man auch nicht immer unbedingt von ihm erwartet. Ich glaube jetzt, mal abgesehen davon, dass das auch ein durchaus interessantes Gespräch war, was so viele Aspekte, öffentliche und private Rede, darf man noch sagen. Also Reichelt hat ja immer versucht, ihn so ein bisschen aus der Reserve zu locken und sagt, aber finden Sie nicht, wenn Sie durch die Innenstädte von Deutschland gehen, dass sich da wirklich was verändert hat? Da wollte er sich nicht drauf einlassen, der Schröder. Kann er so nicht sagen, oder da ist er jetzt kein Experte dafür. Aber jetzt über dieses eigentliche Gespräch, sozusagen auf dieser Metaebene, ist es natürlich erstmal eine interessante Sache, wenn man sich zusammensetzt mit zwei Leuten, die tatsächlich eher sehr gegensätzliche Positionen haben, und unabhängig vom Ergebnis sagt, wir führen hier ein Gespräch, was irgendwie Sinn ergibt und nicht in Schreierei ausartet. Die waren sehr höflich zueinander.
Wobei teilweise war es ja auch gegen Ende auch schon dann wieder ein bisschen laut. Aber auch
aber so grundsätzlich, so dass es das überhaupt gibt. Und das, jetzt kann man natürlich sagen, so what? Ja, was ändert das? Ich habe es jetzt erstmal grundsätzlich, hat es vielleicht mehr ein bisschen dem Reichelt geholfen als dem Schröder. Aber in dieser Kategorie, eben hast du gesagt, das schadet dem Schröder. Also würdest du das ja eher unterschreiben, dass es dem Reichelt dann hilft. Aber wenn man das unter solchen Aber wenn man es überhaupt erstmal, das ist, glaube ich, auch ein grundsätzliches Problem. Und in dieser Kategorie, wer gewinnt das? Wer ist da besser? Wenn man diese Kategorien anlegt, ist man ja wieder auch in diesem alten Schema drin, dass man immer sagt, irgendwer muss immer bei irgendwelchen Reden gewinnen. Ne? Neulich auf der Bühne Habeck gegen Söder und solche Geschichten. Ja, aber immer geht es nur darum, ja, wer kommt da besser weg.
Das hat ja aber der Reichel allein schon durch den Titel Wer versus auch insinuiert, dass es so ein Battle ist, ne?
Ja,
das macht er natürlich auch, um das maximal hochzujatzen am Anfang. Ich fand ja, klar, das Gespräch war interessant, da ging es auch viel um Cancel Culture und was man noch sagen darf und privater Raum und das Buch und Schröders Gespräche da mit Horst Mahler oder dem Sellner. Und das Interessanteste war dann aber gegen Ende, wo das Gespräch eigentlich vorbei war, wo dann Reichelt gesagt hat, ja, das war jetzt ein gutes Schlusswort. Und dann sagt der Schröder, Moment, darf ich Sie jetzt noch was fragen? Und dann hat er ja den Fokus plötzlich gelegt auf Julian Reichelt und die Kritik an ihm. Und hat das so ein bisschen hergeleitet und hat gesagt, ja, sie stehen ja absolut gegen Antisemitismus und betonen immer pro Israel. Und sie sagen auch immer, auch als Bildchef, immer gegen die AfD sich positioniert. Und dann laden sie aber hier Leute ein, die eindeutig so antisemitische Chiffren wie Globalisten in den Mund nehmen und solche Dinge vertreten, die praktisch Verschwörungstheorien das Wort reden und erwähnen das mit keinem Wort und sprechen da nicht dagegen. Und da hatte Reichel dann, fand ich für ihn, erstaunlich reflektiert geantwortet, dass er diese Kritik, das mit den Globalisten annimmt, dass er sagt, ja, das stimmt, das ist ein, er teilt diesen Begriff nicht, er findet den auch nicht treffend und schlimm und da hätte er tatsächlich reingehen müssen und was dazu sagen müssen, diese Kritik nimmt er an. Das fand ich schon mal eine erstaunliche Aussage von jemandem wie Julian Reichelt. Und gut, bei anderen Punkten war er dann wieder anders. Dann haben sie sich ein bisschen noch gestritten um den Fall der Vize-SZ-Chefredakteurin Alexandra Föderl-Schmidt, wo man dachte, dass sie vielleicht Suizid begangen hat. Wir hatten auch darüber gesprochen, was zum Glück sich dann als nicht wahr herausgestellt hat, wo Schröder ihm dann vorgeworfen hat, dass er Hass und Hetze gegen die Süddeutsche und Frau Föderl-Schmidt betrieben hätte. Und dann hat Reichelt immer gesagt, sagen Sie mir ein Beispiel, wo ich Hass und Hetze betrieben habe. Und da hat ja, der Schröder auch ein bisschen gerudert und ist dann doch ein bisschen im Allgemeinen geblieben. Das wurde dann auch laut und ein bisschen hektisch am Ende. Aber das war dann doch interessant, weil es dann ein bisschen ans Eingemachte ging, fand ich, weil Reichelt auch zumindest an einem Punkt zugestanden hat, dass er da einen Fehler gemacht hat und wie gesagt auch einen gewissen reflektierten Eindruck gemacht hat, was er ja sonst eigentlich gar nicht macht in seiner Sendung. Da gibt es ja nur so ein so Rollkommando nach vorne, zack, gegen die Grünen. Das hat dem eigentlich gut gestanden. Ich weiß nur nicht, ob das von Dauer ist. Ich habe jetzt keine weitere nachfolgende Folge von Achtung Reichelt geguckt. Ich gucke das normalerweise auch nicht. Ich fürchte oder vermute aber, dass es einfach so weitergeht nach dieser Sendung mit dem Schröder, dass jetzt da keine Läuterung, wie auch immer, stattgefunden hat, sondern war vielleicht so ein Moment. Ja.
Das war ja auch nicht als Läuterung gedacht. Wenn überhaupt, ist es ja nur der Versuch, ein reflektiertes Gespräch zu führen, dass manche Leute oder viele sogar wahrscheinlich dem nicht zutrauen. Das aber durchaus möglich ist, kommt immer ein bisschen auf den Gesprächspartner an. Und in der Regel lädt man ja Leute ein, die sozusagen in das eigene Beuteschema passen. Mhm. Ja, also eher sozusagen die Botschaften transportieren, oder die man selber auch vertritt. Und das ist aber auch ein grundsätzliches Problem der Medien, dass natürlich ganz oft sich Gesprächspartner gesucht werden, die so in die Botschaft passen, die man für die richtige hält. Ne?
Entweder also das.
Wir sind alle oft ein bisschen zu faul, wenn es darum geht, wen kann man denn jetzt mal sprechen, dann sozusagen die Leute raus zu suchen, von denen man eigentlich vielleicht auch ein bisschen Widerspruch zu erwarten hat. Ja, ne?
Also das ist die eine Seite.
Das könnte man mehr, da könnten Medien mehr von vertragen. Ja.
Oder was es auch gibt, manchmal finde ich, ist, dass man halt das Gegenteil macht, dass man, dass es konfrontative Interviews gibt mit dem Ziel, jemanden, wie man immer sagt, zu grillen. Also die Leute ein bisschen in die Ecke zu drängen und denen so ein Fehlverhalten im Interview nachzuweisen. Und das war hier nicht der Fall. Das fand ich erstaunlich, dass der Schröder auch gegen Ende, als er den Reichel dann doch hart konfrontiert hat und es etwas lauter wurde, es war aber jetzt nie so, dass er dann, der hat zwar am Anfang so ein ganzes Staccato abgefeuert an ja, Vorwürfen und Kritikpunkten, aber dann hat er auch wieder Reichel reden lassen. Und es schien, also da waren schon, obwohl die so unterschiedlich waren, war ein Austausch irgendwo möglich. Das fand ich am Ende dann doch irgendwie ganz gut. Und ja, macht so ein kleines bisschen Hoffnung vielleicht, dass diese Filterbubbles doch hier und da manchmal durchlässig sind. Am Ende gab es dann noch so ein Mini-Schlagabtausch oder Wortaustausch. Das wurde auf Twitter X dann auch so ein bisschen, fand ich, falsch oder verzerrt dargestellt. Da haben sie nämlich Folgendes gesagt.
Herr Schröder, wie ich sage, Genosse Schröder, es war mir eine Freude. Herzlichen Dank.
Es war mir eine Freude, Nazi Reichelt.
Ich möchte noch einmal Ihr Buch in die Kamera halten.
Bitte. Ja, so viel Product Placement muss es dann doch sein. War ja auch nicht so ganz ernst gemeint. Aber dieses Nazi Reichelt, ja, da wurde teilweise auf Twitter so getan, als habe der Schröder ihn dann ernsthaft am Ende als Nazi so tituliert. Aber das war ja in dem Gespräch klar, der lacht ja dann auch drüber und er hat ihn vorhin als Genosse bezeichnet, dass sie aus dem total konfrontativen Gespräch immer noch mit einem, wie auch immer, lustig gemeinten, ob man das jetzt lustig findet oder nicht, aber immerhin mit einem Scherz irgendwie rausgehen. Das fand ich eigentlich ganz gut. So, okay. Sind wir jetzt, Achtung, Reichelt-Fans? Nein, ja, und
Das musst du doch jetzt gar nicht dazu sagen.
Nee, muss ich nicht, aber ich habe es jetzt trotzdem gesagt. Ja.
Ja, nee, ich weiß, aber ich wollte nur sagen, man hat immer diese Statements dann noch im Kopf, so, also, ne, ja. Mögen wir jetzt trotzdem nicht oder das, ich finde, das kann für sich stehen.
Okay, ja. Gut, dann steht es jetzt soweit für sich.
So. Und zum Schluss noch ein Thema, was nicht ganz so unterhaltsam ist. Es geht um die Bundesnetzagentur. Ja, ja. Genau, aber man muss es ja einfach mal so ehrlich sagen. Ne? Die Bundesnetzagentur, die sich jetzt auch noch um die Sicherheit im Internet kümmern soll. Ja. Einige Hörerinnen und Hörer wissen es vielleicht. In Deutschland musste Digital Services Act umsetzen, in eine nationale Gesetzgebung umgießen. Ja, das ist von der EU beschlossen worden. Das heißt, da sollen zum Beispiel in diesem Services Act werden zum Beispiel soziale Plattformen, soziale Medien reguliert mit mindestens mehr als 45 Millionen Nutzern. Die müssen viel mehr Regeln befolgen als früher. In Deutschland waren wir relativ weit vorn. Da gab es mal dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz, ja, wo die Plattformen, also Facebook, Twitter, Instagram, was weiß ich, alle Hassrede, Hasskriminalität entfernen mussten. Also da ist eigentlich ganz klar festgelegt, was dazu zählt. Das ist sowas wie Holocaust-Verleugnung, Volksverhetzung, sonst was, was einfach wirklich strafbar ist. Ja,
ja, und teilweise damals, auch über das Strafbare hinaus. Ne?
Richtig, damals ist diese ganze Debatte entbrannt. Aber was passiert denn dann, wenn dann da von den Netzwerken, von diesen Plattformen Inhalte entfernt werden, die eigentlich gar nicht strafbar sind, aber wo die jetzt mal lieber im vorauseilenden Gehorsam irgendeine Beleidigung zum Beispiel löschen, obwohl die gar nicht strafbar gewesen wäre. Ja,
ja oder eine kontroverse Meinung einfach so.
Genau, ja, ja, ja. Genau. So, dass dieses Overblocking wird das auch genannt, dass die einfach sagen, wir löschen den ganzen Kram jetzt, weil dann kriegen wir keinen Ärger mit der Politik, ja, ne, oder müssen keine Strafen zahlen, im Zweifel löschen. Das ist jetzt in der Form gar nicht unbedingt eingetreten, aber dieses ganze Thema Hass und Hetze, was ja auch wirklich sehr allgemein ist, ja, wo fängt's an, wo hört's auf, das begleitet uns ja jetzt seit Jahren, und deswegen hat die EU dann gesagt, da brauchen wir jetzt diesen Digital Services Act, da müssen die Nutzer, die Verbraucher, die Menschen geschützt werden vor Hassrede im Netz, und deswegen müssen jetzt die nationalen Parlamente das auch verabschieden, und dann braucht es in jedem Land so eine Art Kontrollstelle, die das dann kontrolliert, ob die Netzwerke das denn auch richtig machen. Und das macht jetzt, in Deutschland hat das ein bisschen sehr lange gedauert, da haben sie es nicht rechtzeitig verabschiedet, das Gesetz, aber es ist jetzt klar, das wird die Bundesnetzagentur machen, die alles Mögliche schon reguliert, aber das Internet jetzt noch nicht gerade. Also Pfingsten hat der Chef der Bundesnetzagentur gesagt, der Herr Müller, Klaus Müller, Pfingsten soll es soweit sein. Und da gibt es schon ein, zwei Problemchen, muss man so sagen. Denn zum einen ist die Bundesnetzagentur dem Wirtschaftsministerium zugeordnet. Und die wird ja von Herrn Müllers Parteifreund Robert Habeck, ist da der Minister. Das gab da im Vorfeld schon Kritik, weil man sagt, ist das denn richtig aufgehoben bei der Bundesnetzagentur, wenn das doch eigentlich zu einem Ministerium gehört und das auch schon parteipolitisch so ein bisschen vorgeprägt ist, wäre das nicht besser, eine ganz unabhängige Behörde zu machen? Und der Herr Müller hat wiederum dem Spiegel ein Interview in dieser Woche gegeben, da hat er gesagt, nee, wenn man das jetzt unabhängig, ganz unabhängig eine vollkommen neue Agentur auf die Beine stellt, dann würde das zu lange dauern, 3 bis 5 Jahre. Ja. Die müssen jetzt loslegen, und wir kennen uns doch mit Strom und Mobilfunk schon so gut aus, dann können wir das mit dem Internet doch auch noch hinkriegen.
Aber die wollen doch jetzt so, wollen die nicht so eine Behörde in der Behörde, also irgendwie so eine extra Behörde innerhalb der Netzagentur, die dann total unabhängig und nicht weisungsgebunden ist, gründen dafür?
Ja, das müssen sie natürlich so sagen. Ne? Ja. Ich fand es sehr erstaunlich, wie er gesagt hat, im aktuellen Haushaltsplan sind 15 Stellen vorgesehen. So viel sind das ja jetzt nicht. Aber da, man muss auch dazu sagen, das ist das zweite Problemchen, eigentlich sind solche Sachen auch Ländersache, ne? Genauso wie bei den öffentlich-rechtlichen Fernsehen oder überhaupt Medien sind Ländersache, und das gehört ja auch dazu. Aber sollte das denn dann wirklich dem Bundesministerium für Wirtschaft zugeordnet sein? Da sind doch eigentlich die Landesmedienanstalten dafür da.
Also im letzten Jahr war ja noch der Diskussionsstand, dass die Landesmedienanstalten dann auch tatsächlich sich um die Medienbelange des Services Acts, der dann in Deutschland Digitale Dienstegesetz heißen soll, kümmern sollen, und andere auch. Und irgendwie der Datenschutzbeauftragte soll sich dann aber um die wirtschaftlichen Belange, wenn es um E-Commerce geht oder so, kümmern, und wenn es um Jugendschutz geht, soll sich wieder eine andere Stelle drum kümmern. Und diese Stelle bei der Bundesnetzagentur, die soll dann nur so, ja, koordinierend vor allem und für den ganzen anderen Kram zuständig sein. Und für die ganz großen Plattformen über 45 Millionen Nutzer wäre ja weiterhin die EU-Kommission zuständig.
Ja, das stimmt, weil also die EU-Kommission ist ein bisschen kompliziert.
Total kompliziert.
Ne? Man merkt es schon. Ja. Du hast auch gleich schon gefragt im Vorgespräch, ist das jetzt nicht ein bisschen kompliziert? Ja. Hast du recht. Ja. Also eigentlich zum Beispiel die Klage gegen X, ja, und dann auch gegen TikTok wahrscheinlich, ne? Die kommt von der EU. Mhm. Ne? Und die darunter, von der Größenordnung darunter liegenden Netzwerke, die muss dann die Netzagentur kontrollieren, wobei die, so habe ich es verstanden, die kontrollieren im Grunde, die sollen im Grunde kontrollieren, dass diese Netzwerke, Plattformen und so weiter ein funktionierendes Beschwerdesystem haben. Ne? Also,
da wird auch die gecheckt. Großen oder was?
Nee, die da drunter,
die da drunter
liegen. Okay. Ne? Also da wird dann gecheckt, wenn ich da Verbraucher bin und ich habe da Hass und Hetze entdeckt oder Hasskriminalität, ja, das wird ja dann nochmal festgelegt, was denn dazu zählt, dann wo sind dann die Knöpfe und Buttons, die ich da drücken muss? Und kommt dann meine Beschwerde, wenn ich die dann da formuliere und hinschicke, an und beantworten die das rechtzeitig? Und inhaltlich kümmern sich dann die Landesmedienanstalten drum, die ja sicherlich dann auch sehr froh sind. Dann haben sie nämlich endlich wieder eine neue, richtige, schöne Aufgabe, weil zwischenzeitlich waren die Landesmedienanstalten ja eigentlich so ein bisschen abgemeldet, weil was gab es noch groß zu tun für die?
Ja. Ist ja schön für die Landesmedienanstalten.
Und ist eigentlich schön, da gab es ein Interview mit Eva Flecken in der Süddeutschen neulich mal. Die ist die Direktorin der Medienanstalt Berlin-Brandenburg und jetzt auch Vorsitzende der Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten. Da hieß es, naja, es gibt ja auch immer mal ein bisschen Kritik an den Landesmedienanstalten, weil die bekommen ja 1,9% des Rundfunkbeitrags. Ja. Ne? Die werden nämlich aus dem Rundfunkbeitrag finanziert.
Wenn der steigt.
Er hat gesagt, das sind doch nur 1,9%.
Ganz, ganz kleines bisschen.
Gut, von 10 Milliarden sind aber auch 1,9% natürlich recht viel. Ne?
Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass bei denen die Kosten vielleicht nicht so galoppieren wie bei den Öffi-Sendern. Aber die Einnahmen steigen.
Aber wenn trotzdem. du jetzt Internet alles Mögliche kontrollieren
regulieren
sollst,
musst, dann hast du natürlich auch Wahnsinnskosten. Und ich habe ja zumindest gelesen, dass kritische Stimmen auch Angst haben, dass zumindest die Netzagentur, auch wenn sie nicht zuständig ist für die Großplattformen nominell, doch so ein bisschen vielleicht Material sammelt für die EU-Kommission dann.
Die
ganz, was auf X oder so an Hass jetzt wieder unterwegs war.
Ja, das ist eben so ein bisschen die darüber liegende Sorge. Im Spiegel-Interview war da auch eine Frage in die Richtung Mega-Zensurbehörde. Ne? Mhm. Also, und das ist dieser seit Jahren anhaltende Streit. Wie ist denn das eigentlich mit dieser ganzen? Alle sind immer so besorgt über Hass und Hetze, ja, aber muss denn. Aber ist das nicht auch eine Möglichkeit, diese Sorge, da Dinge zu entfernen, die eigentlich gar nicht entfernungswürdig sind, weil sie ja der Meinungsfreiheit immer noch unterliegen und das ist zulässig. Ne? Und wer soll das denn eigentlich entscheiden, ist das zulässig oder nicht? Ja? Und dann sagen die Verfechter ja, na klar, kann man ganz klar entscheiden, das ist Kriminalität, das ist verboten, das ist strafbar und das ist noch eine zulässige Meinungsäußerung. Ja, aber das muss man dann natürlich innerhalb von 24 Stunden oder so
aber das eigentliche dann Problem ist ja, glaube ich, gar nicht das strafrechtlich Relevante, sondern dieser Zwischenraum, wo die Leute sagen, das ist zwar noch nicht strafrechtlich relevant, ist aber trotzdem irgendwie Hass und Hetze und gehört deswegen entfernt.
Und da ist ja die Frage,
wer entscheidet
Reihe,
das dann immer? Ne?
Ja,
das
ist ja immer die Frage. Und da gibt es ja eine ganze Reihe von Gerichtsentscheidungen, hier Steinhöfel und so. Dann wurden Beiträge entfernt, beispielsweise von Facebook, und dann wird dagegen geklagt oder gesagt, war doch zulässig.
Ja, und in der Regel muss man sagen, hatte Steinhöfel recht und hat Facebook wieder den Gramm online stellen.
So, aber genau, das mal so als kleiner Abriss, wie sich das denn jetzt nun sortieren soll.
Kriegen die das hin bis Pfingsten? Antwort nein. Ja,
doch, kriegen sie schon.
Sag ich jetzt einfach mal so.
Nein, das kriegen sie schon hin.
Meinst du?
Hat ja jetzt auch ein bisschen lange gedauert. Das
ja,
ist, also, das sollte man
ja eigentlich
mal
schon
denken.
Viel früher kommen, ne? Irgendwie im Februar oder so.
Aber die Frage ist dann ja, wie es denn dann funktionieren wird. Ne?
Und, und das NetzDG wird ja im Zuge des ganzen Klimbims einkassiert. Das DDG ersetzt dann das NetzDG für die Feinschmecker.
Aber wie gesagt, da war Deutschland ja so gesehen dann relativ
absolut führend. Und welche Rolle spielt dann das Justizministerium?
Das kann man ja sonst nicht immer sagen.
Ja, also ich sag mal, in der Verfügungsstellung 94% verfügbare Kaffeemaschinen an Bord von ICEs und Regulierung von Hass im Internet, da sind wir immerhin noch vorne dran. Das Justizministerium, spielt das noch eine Rolle beim DDG, DS Services?
Stimmt, der Entwurf war nicht damals vom Justizministerium, aber ist mir jetzt noch nicht untergekommen.
Naja,
fragen wir doch mal unsere Hörerinnen und Hörer.
Ja, apropos, die haben jetzt ganz am Schluss, komme ich noch drauf, die hatten uns ja total tolle Mails geschickt, ausführlich sich mit unserer Sendung und unseren Sendungen auseinandergesetzt und wir waren so ein bisschen schlampert
im Beantworten, das tut uns total leid. Wir haben jetzt die wesentlichen oder einige zumindest der ausführlichen Mails auch brav beantwortet. Es hat ein bisschen gedauert, aber gerne trotzdem schreiben. Nur ein bisschen Geduld manchmal mitbringen. Es ist ein Side-Project. Wir haben noch andere Sachen zu tun. Die Butter muss aufs Brot.
Aber wir müssen da schon regelmäßig.
Ja, wir müssen regelmäßiger reingucken. Das stimmt. Also kontakt@medien-woche.com. Das ist unsere E-Mail-Adresse und wir freuen uns über E-Mails. So. Haben wir das auch noch gesagt?
Teilen, Sterne und so weiter bitte unterstützen.
Das ganze Programm. Ja, okay.
Genau, Sponsoring-Angebote bitte
auch an uns. Aber keine bezahlten Experteninterviews.
Nein,
okay.
Das nicht.
Dann schönes Wochenende, Nerven behalten und schönen Kaffee. Ich wünsche gute Fahrt, schon jetzt.
Tschö.
Oh nein, das war die falsche Taste. Moment, hier.